Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute haben wir zum zweiten Mal Professor Dr. Holger Zinn zu Besuch. Wir haben das erste Mal schon die Sendung über die Geschichte der Landsmannschaften aufgenommen und heute haben wir uns zusammengefunden, weil wir die Geschichte der Turnerschaften aufnehmen, wo der liebe Holger ja auch ein Fachmann ist. Holger selber ist alter Herr der Landsmannschaft Katia zu Marburg und ein Kenner der Verbindungsgeschichte im Kontext des Coburger Konvents. Er ist Leiter des Archivs des Coburger Konvents und bewahrt und erforscht dort die Geschichte der Landsmannschaften und Turnerschaften mit großer Leidenschaft. Und neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist er Mitherausgeber der Historia Academica und aktives Mitglied in mehreren studentengeschichtlichen Vereinen. Und dort hat er, wie wir schon in der ersten Sendung ja auch gesagt haben, schon eine beachtliche Menge an Veröffentlichungen publiziert. Und sein Verwissen verbindet akademische Tiefe mit gelebter Verbindungstradition und macht ihn wieder mal zu einem idealen Gesprächspartner für diese Folge und dieses Thema. Lieber Holger, danke, dass du wieder Zeit gefunden hast, teilzunehmen und über die Geschichte der Turnerschaften heute zu sprechen.
Danke, dass ich wiederkommen durfte.
Sehr gerne.
Ja, der CC ist ja nun hat zwei Wurzeln, einmal die Landsmannschaften, einmal die Turnerschaften und da sollten beide gleichberechtigt sein. Das finde ich ganz wichtig. Die sind auch gleichberechtigt bei uns im CC. Das ist immer so eine Sache. Jeder hat so seinen Schwerpunkt. Klar, wenn ich Landsmannschafter bin, dann sind es eher die Landsmannschaften. Wenn ich Turnerschafter bin, dann sind es eher die Turnerschaften, die mich interessieren. Mich muss sozusagen als Archivar von Berufswegen beides interessieren und das ist auch gut so. Also da bin ich froh drum. Man muss aber sagen, die Forschungsinteressen bei uns im Verband sind eher auf der landsmannschaftlichen Seite. Turnerschaftergeschichte ist bis auf Einzelpersonen eher ein Randthema. Es liegt auch daran, dass das Archiv der Turner nicht so gut ist, aber da kriegt man jetzt neue Bestände rein demnächst und da freue ich mich schon drauf, denn da kann man das Bild der Turner noch mal ein bisschen besser nachzeichnen.
Ja, das stimmt. Das hatte ich im Vorfeld zur Recherche dieser Sendung auch gemerkt. Die Quellenlage war wesentlich geringer und das war schwieriger, da auch einen roten Faden zu finden im Kontext dieser Geschichte.
Was macht ein gutes Verbindungsleben aus? Es sind die Details, die Farben, die Geschichten erzählen, die Zipfel, die man weiterreicht, die Mütze, die sitzt und bleibt. Aber solche Dinge kommen nicht von irgendwo. Sie entstehen dort, wo Handwerk auf Haltung trifft. Unser heutiger Sponsor Couleur Fetisch ist mehr als ein Händler. Er ist ein Partner für alle, die wissen, was Tradition wert ist und wie man sie weiterentwickelt. Schnell in der Herstellung, direkt in der Kommunikation, persönlich in der Umsetzung. Per WhatsApp mit Fotofreigabe. Bis du sagst, genauso habe ich mir das vorgestellt. Denn am Ende zählt nicht nur, dass du einen Couleur-Gegenstand in der Hand hältst, sondern dass es deine Idee war und sie perfekt umgesetzt wurde. Couleur Fetisch für alle, die mehr erwarten als nur Ware. Für alle, die Haltung zeigen wollen. Im Detail. Den Link findest du in den Shownotes und jetzt zurück zum Talk.
Aber dann lass uns doch einfach mal reinspringen und wir schauen, dass wir mal das Ganze auffangen.
Das wäre jetzt meine Sache gewesen. Lass uns einen roten Faden finden. Genau.
Machen wir. Ja. Dann lass uns mal direkt starten. Stell dir vor, es ist das Jahr 1811 auf der Hasenheide in Berlin. Eine Gruppe junger Männer treffen sich auf diesem freien Feld barfuß in weißen Hosen. Sie klettern, sie springen, sie ringen. Und sie tun das nicht einfach nur zum Spaß. Was glaubst du, was diese Männer antreibt oder antrieb?
Naja, heute würde man sagen, die machen irgendwas Fitness. Die versuchen, sich fit zu halten. War damals nicht so. Sport und das, was der sogenannte Turnvater Jan, ich finde Turnvater, das ist so der Begriff, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Weiß nicht warum, aber das ist so. Der hat eher andere Werte gehabt. Also klar, den Körper stählen, den Charakter bilden und so etwas wie Vaterlandsliebe entwickeln. Das gehört ja so als Dreiklang zusammen. Das Turnen oder der Sport, mal neutral gesagt, das war für junge Leute, würde man vielleicht damals gesagt haben, eine patriotische Pflicht, sich fit zu halten, sich ja, sich auch bereit zu halten für Dinge, die da kommen mögen. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt der militärische Einsatz sein. Das kann aber kann auch der Kampf für Freiheit sein. Das kann auch der Kampf ja gegen die Obrigkeit sein. Deswegen war diese ganze Bewegung jetzt nicht unbedingt ein Lieblingskind von Polizei und Obrigkeit. Also das ist eine gesellschaftliche Bewegung, ein gesellschaftlicher, wie soll man sagen, eine Tendenz, die sich durch alle Schichten gezogen hat. Es gibt Arbeiterturnvereine, es gibt akademische Turnvereine. Also das Spektrum geht einmal quer durch. Das ist ein bisschen anders als bei den Landsmannschaften. Hier ist sozusagen die Wurzel eine allgemein gesellschaftliche Entwicklung, die dann dazu führt, dass sich das Ganze zum einen aufteilt. Turnvereine, Sportvereine, akademische Vereine, zum anderen aber auch zusammenbleibt, dass man beispielsweise später, wenn dann die Verbände entstehen, also Deutsche Turnen und Sportbund und wie die da so alle heißen, dass es da aber auch immer eine akademische Abteilung gibt. Also das ist etwas, was man, gut, bei Landsmannschaften kann es das nicht geben, bei den Turnern ist halt das Thema Sport da noch ein zentraleres Thema, so dass man sagt, das hat sich über die Jahre gehalten. Wir kommen dann, denke ich mal, später, wenn so die Aufteilung in farbentragend und nicht farbentragend ein Thema ist, kommen wir nochmal auf das Thema Einbindung in die Verbände. Das ist aber eine andere Sache. Also, das heißt, wir haben am Anfang eine gesellschaftliche Entwicklung, Stichwort frisch, fromm, fröhlich, frei. Also so dieser Gedanke, dass die Leibesübungen ja die Menschen fit machen, dass sie den Charakter stärken, dass sie die Freiheitsliebe fördern. Das mag aus heutiger Sicht ja ein bisschen komisch wirken, aber das war die Zeit damals eben. Und da haben wir wieder so eine Annäherung an die Burschenschaften, das Freiheitliche, das leicht Politische. Gut, die Burschenschaften waren halt stärker politisch. Und wie es der Zufall will, ist es natürlich immer so, dass etwas, was der Obrigkeit suspekt ist, dann irgendwann auch verboten wird. Also so erst die ersten Jahre, sagen wir mal so, lief das so unter der Hand. Dann in den 20er Jahren kommen die ersten Verbote. Das ist aber auch eine Zeit, da werden Chors verboten, da werden Burschenschaften verboten. Das ist alles, was man nicht greifen kann.
Alles, durch die Karlsbader Beschlüsse zum Beispiel.
Genau, alles, was man nicht greifen kann, alles, was man nicht sofort durchleuchten kann als Obrigkeit, ist vielleicht besser, man verbietet es erstmal. Gut, das ist aber für die Turner, weil dieses Turnen, ich sag mal so, Karlsbader Beschlüsse hast du ja gerade schon gesagt, da wird das Turnen als staatsgefährdend bezeichnet. Kann man sich vorstellen, was die da gemacht haben. Das war nicht nur die körperliche Fitness, sondern es war auch, ja, wie soll man sagen, eine Freiheitsbewegung, die dann letztlich auch dahin läuft, dass sich in der 48er Revolution die Turner natürlich genauso wie andere Kooperierte engagiert haben. Man muss sich ja nur mal das Paulskirchenparlament angucken, wie viel Kooperierte da drin sitzen und aus der Turnbewegung. Ich glaube nicht, dass da schon mal jemand hergegangen ist, gesagt hat, welche Abgeordneten kommen aus der Turnbewegung. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aus der burschenschaftlichen Bewegung, da hat der Peter Kaub, da hat der Frank Grobe, da hat der Harald Lönnecker das ein oder andere gemacht. Das wurde schon stärker beleuchtet, wie die Turner zum Beispiel in der Nationalversammlung in Frankfurt vertreten waren. Das weiß keiner. Das ist ein Forschungsthema. Interessiert aber ehrlich gesagt jemand, der in heutigen Turnvereinen ist, gar nicht.
So diese woran liegt das? Also warum ist das?
Sport hat dann ja eine Wandlung, würde ich mal sagen, ins Unpolitische erlebt im Laufe der Jahrzehnte. Ich sag mal so, Sport ist vielleicht jetzt mehr Unterhaltung, wenn man sich Fußball anguckt oder wenn man sich, was weiß ich, ja, Handball anguckt, wenn alles, was im Fernsehen übertragen wird, da vermeidet man ja auch Politik. Also es tut sich ja kein Sportler heutzutage einen großen Gefallen, wenn er sich politisch äußert.
Ja, ist meistens dann der Edeka-Stempel.
Ja, genau. Akte
drin, das ist Ende das der Karriere.
Das ist dann dieses, wie soll man sagen, man kann nichts Richtiges sagen. Und dann sind sie vielleicht auch nicht so qualifiziert, sich fundiert politisch zu äußern. Und da kommen dann Sachen raus, so am Ende eines Fußballspiels eine politische Äußerung. Nach 90 Minuten Rennen kriege ich da auch keinen klaren Gedanken mehr zusammen. Also das nur mal so als Gedanke. Ich denke mal, Sport wurde dann 33 bis 45 extrem politisiert. Vielleicht ist es heutzutage genau die Gegenbewegung, dass man mit der Politik im Sport, gut, ein Freund von mir, der ist Professor für Sportmanagement, der hat, bevor er die Professur hatte, jahrelang in Verbänden gearbeitet. Der wird mir wahrscheinlich widersprechen, aber diese Politisierung, die sehe ich im heutigen Sport nicht so sehr wie damals. Ne? Das ist klar. Also Sportler waren politisch, Freiheit, lieben Turner. Ich sag mal, das waren ja Leibesübungen, Turnen war eine, ja, war eine Normalität für den konservativen jungen Menschen. Das ändert sich vom Blickwinkel erst in den 1870er Jahren, also im Kaiserreich. Weil da wird es dann sozusagen zur Staatsbürgerpflicht, dieses sich fit halten, sich den Turnplatz genauso wie den Kasernenhof, den Turnplatz quasi als Vorfeld zu sehen, Kasernenplatz als Schule des Lebens. Der Turnplatz ist sozusagen die Vorbereitung. Da gibt es auch so eine gewisse Militarisierung, Wehrertüchtigung. Das kommt ja dann in den 20er Jahren nochmal nach dem Ersten Weltkrieg. Stichwort Begrenzung der Reichswehr, Stichwort Ersatz für den Militärdienst. Haben wir im Kooperationswesen und überall auch. Es gibt Arbeitersportler, es gibt Wehrsport in allen Bereichen. Aber da kommen wir später nochmal dazu.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, dann haben wir sozusagen auch, dann kommen wir ins Kooperationsstudentische, dann haben wir so langsam, 1850er kommen die Wurzeln der ersten akademischen Turnvereine. Die waren auch bunt gemischt. Also das waren Vereine, wo sich Akademiker zum Turnen, zum Sport gefunden haben. Das passte auch zu den Universitäten, denn auch dort wurde Sport gemacht. Jetzt nicht 100-Meter-Lauf und Barrenturnen, sondern da gab es Fechtmeister, da gab es akademischen Fechtunterricht. Ist ja letztlich auch irgendwo ein Sport. Und das passte ganz gut zusammen. Die ersten akademischen Turnvereine wurden in den 1850er Jahren gegründet. Damals meistens noch ohne Band. Also das kommt dann später, die Frage, sind wir farbentragend, fechtend und so weiter. Warum? Weil es Vereine waren, die kooperierte Mitglieder hatten. Das haben wir auch bei den Gesangvereinen öfter, dass wir Kooperierte haben, die Sport gut finden und deshalb beim einem Sportverein da sind. Und daraus entsteht dann irgendwann mal die Sportverbindung. Vielleicht das kleine Einschub. Die Turner haben schon relativ früh mit Coburg zu tun. Eher als die Landsmannschaften, denn das erste deutsche Turnfest 1860 fand in Coburg statt. also noch bevor die Landsmannschaften in Coburg waren. Da waren auch Akademiker dabei, da waren auch Studenten dabei. Sozusagen im Nachgang zu dem Ganzen, jetzt warum ist er mal als Turner dort nach Coburg gegangen? Weil Herzog Ernst II. Relativ liberal war.
Das hattest du ja in der ersten Sendung auch gesagt, dass der ja sehr wohlgesonnen war.
Da treffen sich sozusagen Entwicklungsstränge. Und da muss man einfach sagen, die Turnbewegung hat einen liberalen Boden gebraucht, auf dem sie sich ausbreiten konnte, auf dem sie sich treffen konnte. Und der Herzog hat diesen geboten und daraufhin traf man sich in Coburg. Und da gibt's auch, das dauert dann ein paar Jahre, da gibt's auch das erste Treffen sozusagen auf diesem Turnertreffen von den akademischen Turnern. Und dann kommt, das ist bei den Turnern von vornherein irgendwo drin, Landsmannschaften kommen es ein bisschen später, die Österreicher waren immer dabei. Deswegen kommt auch einer der ersten Impulse, sich da mal zusammenzusetzen, aus Graz, Stichwort, es ist egal, was die Politik macht, es ist egal, was die einzelnen Länder machen, wir sind deutsche Turner. Und wir sollten uns sozusagen als Turner in Deutschland und Österreich im Sinne von Turnvater Jahn sozusagen in dessen Geist quasi zusammenfinden.
Ja. Ja, das passt ja auch gut, weil aus Graz kommt ja auch Arnold Schwarzenegger. Ne?
Also. Ja gut, Andreas Gabalier kommt auch da aus der Ecke. Also da kommen einige und der ist ja auch ganz schön kräftig. Also insofern passt das ja ganz gut. Also das ist also der erste Impuls und das dauert dann eine Zeit bis 1872 und das ist etwa so der Level, wo auch die Landsmannschaften sich zusammentun. Da trifft man sich dann auf dem vierten Turnfest in Bonn und sagt, lass uns eine Abteilung gründen der akademischen Turner. Einen Kartellverband CV, gut, da hat man es mit dem anderen CV wahrscheinlich nicht so richtig bedacht, also den Kartellverband der deutschen akademischen Turnvereine. Ja. So, und dann geht's auch traditionell los. Wir sind im Kaiserreich, wir sind in einer Zeit, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre, wo das Thema Akademisierung der Gesellschaft, aber auch Prestige, Ansehen wichtig ist. Es werden durch die wachsenden Universitäten immer neue Vereine gegründet. Und dann kommt so ab den 1880er Jahren das, was eigentlich wichtig ist. Nämlich, man haut sich wieder gegenseitig auf den Kopf, weil man sich nicht einig ist, wo die Reise hingehen soll. Mhm.
Die Burschenschaften sind da Weltmeister drin.
Ja, ja. Jetzt kommen wir gleich sozusagen zu einem Schwenk, wo gleich eine Burschenschaft auftaucht. Das erste war, es gab akademische Turnvereine, die haben sich als Kooperation verstanden. Die waren streng kooperativ. Da gab es keine Doppelmitgliedschaften in Chors, in Landsmannschaften und so weiter. Das war unter anderem der ATV in Leipzig. Heute Burschenschaft Normannia Leipzig. Bei denen ist heute noch das Turnerkreuz frisch, fromm, fröhlich, frei im Wappen drin. Gut, die haben gesagt, wir sind eine Kooperation, wir sind eine Verbindung, wir sehen uns als Verbindung. Und dann gab es andere, speziell in den Großstädten und in den Anfänger-Universitätsstädten, Göttingen zum Beispiel wieder, also Berlin, Graz, Göttingen, da hat man gesagt, wir sind Sportverein aus Akademikern. So, und da trennt sich das Ganze. In den im Kartellverband hat man dann gesagt, wir wollen nur noch Vereine, so ab 1880, die Kooperationen sind. Ja, das ist das Erste. Das Zweite war, das ist eine klassische Tradition, das kennt man heute bei den Damenverbindungen ganz gern, da gründet sich eine Damenverbindung und 5 Jahre später diskutieren die und es gründet sich eine zweite Damenverbindung am gleichen Ort. Also immer so dieses, wir haben was gegründet und dann teilen wir uns. Das war auch bei den Turnern so. Und da gab es dann mehrfach die Situation, dass dann Turner gegen Turner gefochten haben. Und das war für die Turner nicht so das Normale. Also Turner stehen zusammen und da ficht man nicht gegeneinander.
Wie unter Bundesbrüdern.
Quasi, ja. Aber wenn es dann 2 Turnvereine gibt, die auch noch dann kooperativ ausgerichtet sind, oder noch besser, es gibt einen kooperativ ausgerichteten Turnverein und einen Turnverein, wo ein Burschenschafter oder ein Chorstudent drin ist, dann ficht der Chorstudent als auch Mitglied des Turnvereins gegen den Turner. Und das hat irgendwie nicht gepasst. Das war das nächste Problem. Dann kommt noch ein drittes dazu. Man hatte beim Deutschen Turnbund etwas erreicht. Die einen wollten es, die anderen nicht. Der Deutsche Turnbund ist bis heute regional gegliedert nach Regionen, Ländern. Ich weiß gar nicht, ob der nach Bundesländern gegliedert ist, auch egal. Aber die Turner, die akademischen Turner, haben sozusagen nicht die regionale Gliederung, sondern die haben einen eigenen Kreis gebildet als akademische Turner. Also dieses Regionalprinzip durchbrochen. Und das waren halt Diskussionen und in der Folge passiert eins, es trennen sich die farbentragenden, später teilweise also pflichtschlagenden Bünde von den schwarzen Turnern. Also da entsteht der ABB und es entstehen die heute im CC, im Marburger Kreis, soweit es da überhaupt noch welche gibt, die Turnerschaften. Ja, das haben wir genauso bei den Sängern. Es gibt die farbentragenden Sänger und es gibt, also die deutsche Sängerschaft, und es gibt den Sondershäuser Verband, der nicht farbentragenden.
Aber ist das nicht so eine Tendenz, wenn man das mal historisch betrachtet, egal was man Neues bringt, dass sich eigentlich immer 2 große Hauptgruppen entwickeln? Also Stichwort ist wäre jetzt zum Beispiel hier im Computerwesen, dass Microsoft und Apple so groß geworden ist, sagen wir mal im Softdrink-Bereich, Cola und Pepsi, dass es da immer so 2 Richtungen gibt, oder?
Ja, also da kann man zumindest die 2 Richtungen immer deutlich machen. Die einen sehen sich als Studentenverbindungen und die anderen sehen sich als Vereine. Und das ist dann schon ein grundsätzlicher Unterschied, dass das heute teilweise, dass manche Studentenverbindung eher ein Verein ist und dass mancher Verein eher Studentenverbindungscharakter hat, das ist eine andere Geschichte. Ne? Also, aber damals war es eben so, diese Trennung in Vereine und Verbindungen. Dazu mag man stehen, wie man will, wird wahrscheinlich auch bei den Zeitgenossen so gewesen sein, dass man sagt, hier gibt's eine Aufteilung. Die einen wollen halt eben das Kooperationsstudentische hervorheben und die anderen sagen, wir sind ja eher ein Verein. Das kann man keinem übel nehmen. Und wenn man jetzt bei den kooperativ ausgerichteten Turnern bleiben, dann geht's dann da hat so eine Zeit gedauert, also die Mitte 60er bis Ende 70er Jahre, wo man sich orientiert hat, auch diese Trennung, die haben wir ja bei den Landsmannschaften nicht. Da ist es sozusagen gar nicht möglich, sich zu trennen, weil es keine so diese Vereinsbildung gab.
Es ist ja auch ein akademisches Umfeld, ne? Während du gesagt hast, die Turner haben ja auch noch den Spagat halt in die breite Gesellschaft reingehabt. Also da ist halt nochmal eine Verbindung mit anderen Gruppierungen noch enger, als es vielleicht die Landsmannschaften gehabt hätten.
Ja, und in dem Moment gucken wir jetzt mal auf die Turnerschaften, also auf die späteren Turnerschaften, die heißen noch nicht alle Turnerschaften. die fangen dann in den 80er Jahren an zu sagen, lass uns doch mal Turnfeste durchführen. Lass uns mal ein Kartelltreffen machen und dabei Sport. Das war am Anfang bei den Landsmannschaften, Landsmannschaften und Sport, das war nicht so, also in den frühen Jahren war nicht so ein Thema. Das Ganze fand in Thüringen statt. Und das Interessante bei den Turnern ist, da hat das Turnen im Vordergrund gestanden. Bei den Landsmannschaften, da war immer Fechten ein Thema. Bei den Turnern, die haben sogar die Bestimmungsmensur verboten eine Zeit lang, hat es nicht gebraucht. Klar, unbedingte Satisfaktion war völlig normal. Und wie soll man sagen, dann hat man gesagt, naja, also Bestimmungsmensur passt nicht zu uns. Das ist nicht unser Sport. Dann geht es relativ Schlag auf Schlag. Also ein paar Jahre später sagt man, okay, es können mehrere Vereine oder Verbindungen an einem Ort sein. Man gründet gleich eine Zeitung. Man hebt dann ein Jahr später dieses Mensurverbot wieder auf. Und Ende der 80er Jahre geht es dann los. Die Frage, wir sind gewachsen als Verband, als Kartell. Jetzt hat man so ein Problem. Was ist ein Kartell? Was versteht man unter Kartell? Man hat ja den Begriff akademischer Turnverein oder Turnverein überhaupt. Das war zu wenig akademisch, den akademischen Turnern. Also man hat so eine Namensproblematik gehabt. Deswegen das Thema Kartell ist bis, also Freundschaftsverhältnisse gibt es zwischen den Turnern, aber im VC gab es, soweit ich weiß, keine Kartelle, wie bei uns Silberkartell, Goldkartell im CC oder später, also früher in der deutschen Landsmannschaft, gab es im VC eben keine so diese Kartellbildung, weil man vom Anfang ein Kartell war und das wollte man nicht mehr haben, sondern wir waren dann ein Verband der akademischen Turnerschaften.
Also den Vertreterkonvent, meinst du damit?
Genau, ja. Genau. Und man hat dieses allgemeine Kartell dann aufgelöst und hat gesagt, ihr dürft euch zusammentun zu Kartellen, aber das war nie so richtig beliebt bei den Turnern. Ja, dann ist so in den 90er Jahren dann der Punkt, wo man sagt, naja, jetzt nennen wir uns alle Turnerschaft, damit wir uns abgrenzen von dem Rest. Wir sind jetzt der Typus Studentenverbindung mit Schwerpunkt. Turnen, Bestimmungsmensur und farbentragend. Ja, und schon Stempel Turnerschaft. In diesem Zusammenhang hat man sich aber auch noch weiterhin allgemein am Deutschen Turnfest beteiligt. Also man hat dort chargiert auf dem Festkommers. Also, das ist zwar kein akademischer Festkommers, aber man hat dort chargiert, man hat dort sich hat dort repräsentiert und hat sich dann 1899 genannt Vertreterkonvent, Verband der oder VC, Verband der Turnerschaften an deutschen Hochschulen. Wobei mit Deutschen natürlich des deutschen Kulturraums gemeint war. Also deutschen Sprachgebiet, deutscher Kulturraum. Schlag auf Schlag geht es dann weiter. Man gründet einen Altherrenverband. Ist auch wichtig. Lebensbundprinzip über den Bund hinaustragen, dass man sozusagen den Verband, dass man da den Verband hat. So, dann geht's weiter und sagt man, okay, jetzt nehmen wir, und das machen alle anderen auch, außer die, gut, wir haben immer noch die Trennung zwischen technischen Verbindungen, technischen Kooperationen und technischen Hochschulen und Universitäten. Das löst sich Anfang des 20. Jahrhunderts bei allen auf, auch bei den Turnern. Also man integriert die und wandert auch an einen festen Tagungsort nach Gotha. Erstmal nach Gotha. Gotha ist Teil des Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha. Da ist sozusagen der gleiche Chef da wie in Coburg und da hat man sozusagen kein Problem mit dem politischen. Da ist sozusagen, sind die Regeln die gleichen. Das ist ein Land, zwei Landesteile. Hat man vielleicht heute nicht mehr so auf dem Schirm. Das sind zwei getrennte Landesteile. Und gleicher Herrscher, deswegen ist das kein Problem. Und das Ganze wandert dann so bis 1914 immer stärker in den kooperativen Bereich. Also man gibt sich immer mehr Regeln, die auch mit Kooperation zu tun haben, also was Couleur angeht, was ja auch das Turnen angeht, da wird dann der Turnbegriff, also mal von dem, was da in der Hasenheide gemacht wurde, auf Sportbegriff erweitert. Und vom Ersten Weltkrieg gibt es dann noch den Punkt, und da merkt man, dass die mit den Kartellen so ein bisschen Probleme hatten, es gibt ein allgemeines Kartellverbot. Also der Verband war noch, jetzt mal im Vergleich zu den Korps, Burschenschaften, relativ klein. Da war auch die Notwendigkeit vielleicht nicht so da. Gut, jetzt haben wir also einen, auf der einen Seite einen Verband, farbentragend, fechtend, sporttreibend, sich als Turnerschaft bezeichnet. Parallel dazu hat sich der ATB als Verband entwickelt, und zwar der Verband der akademischen Turnvereine. Ja, das ist dann bis heute geblieben. So diese Aufteilung haben wir, wie gesagt, in anderen Verbänden, in anderen Strukturen eben auch.
Gut. Das ist interessant zu sehen auch, vor allem, dass das Kaiserreich ja auch irgendwo eine Phase ist, wo sich die Verbindungen trotz ihrer Unterschiede sehr stark aneinander angenähert haben und Formen und Strukturen gewählt haben und auch Außenrepräsentation, die sehr identisch geworden ist, ne? Also es ist ja auch so, wenn man sich Prozessionen von Chargierten anschaut, in Schwarz-Weiß, kann man nie direkt sagen, ist das ein Korps, ist das eine Burschenschaft, ist das eine Landsmannschaft oder eine Turnerschaft, weil sich das ja auch in diesem Zeitraum alles sehr stark angeglichen hat.
Ja, man hat eine einheitliche Subkultur gebildet. Das war vor 1800 auch so. Also die studentische Subkultur war einheitlicher, dann hat sie sich, ich sag mal, in den Grundfesten auseinanderdividiert, haben sich die Grundtypen gebildet, und dann im nächsten Schritt gab es ja sozusagen, die Grundtypen haben sich in der Optik, im Außenauftritt durchaus angepasst. Wie gesagt, da gibt es halt die Spaltung ins Vereinswesen, das sich dann immer so ein bisschen bürgernäher empfunden hat, weil man ja nicht mit Mütze rumgelaufen ist und mit Band, was ja wieder eine Distanz geschaffen hat. Und dann gab es die Studenten, klassischen Kaiserreich-Studentenverbindungen. Also mit Band, Mütze, mit Bummel, mit Chargierten. Gut, die anderen hatten auch Chargierte, aber nicht in dem Maß, da hat man oft mit dem Frack chargiert, also auch keine Uniform getragen. Das sind dann so schon Unterscheidungsmerkmale. Aber insgesamt mit der ganzen Entwicklung des Kaiserreichs, ja, da hat sich eben dieses Studentenverbindungstum feingeschliffen, sozusagen. So feingeschliffen, wie es unsere Gegner heute gern hätten. Ne, dass man sagt, die waren alle kaisertreu, und die einen waren politischer und die anderen waren kaisertreu, weil der Kaiser ihr Kumpel war. Also die Chorstudenten. Na, also das ist aber heute nicht mehr so, zum Glück. Erster Weltkrieg, Zäsur. Die Turner sind, sagen wir mal, einen Tick konservativer als die Landsmannschafter. Das merkt man auch an der Kriegsbegeisterung im Ersten Weltkrieg. Turnerschaften haben deutlich höhere Verlustraten gehabt. Turnerschaften haben jetzt gefühlt eine stärkere Kriegsbegeisterung gehabt. Wenn man so die Verbandszeitung liest, wenn man so auch die Schriftwechsel liest, also eine Nuance begeisterter.
Mhm. Da kann ich mir vorstellen, ich meine, die sind ja auch sportlicher gewesen wahrscheinlich als der große Rest. Der Pathos der Zeit, der damit hinkommt, das Nationalbewusstsein, was da einspielt.
Das spielt da, denke ich mal, schon mit rein und ist eine Entwicklung, die ja dann aber auch dazu geführt hat, dass man dieses Erlebnis im Schützengraben nach außen getragen hat. Und das muss man den Turnern lassen. Die haben in den 20er Jahren diese Allgemeiner Deutscher Waffenring, Erlanger Verbände, Abkommen, was es da so alles gibt. Da waren immer Turner federführend mit dabei. Also auch die Zusammenarbeit zwischen DL und VC ist eine Sache, wo nicht die Landsmannschaften gedrängt haben, sondern wo man eigentlich, wo beide Seiten gewollt haben. Und dann merkt man, dass die Turnerschaften tatsächlich eine, auch eine Rolle gefunden haben und sich in diesem Kooperationswesen, also in dem farbentragend, schlagend Kooperationswesen verortet haben, so dass es passt. Sag ich jetzt mal so. Ab 25, das ist relativ spät, ist man dann nach Bad Blankenburg gegangen von Gotha aus. Das ist ein Katzensprung. Dort hat man sein eigenes Stadion.
Hat's erzählt gehabt.
Das haben wir zurückgekriegt nach 1990 und es ist dann über 100 Jahre jetzt an den Thüringischen Landessportbund vermietet. Wir haben dort Traditionsräume, wir haben dort die Möglichkeit als CC die Tradition der Turnerschaften weiterzuleben. Wir haben mit der Blankenburg-Tagung ja eine Veranstaltung, eine Großveranstaltung, wenn man das mal so sagen darf, in Blankenburg, wo auch sozusagen die turnerschaftliche Tradition gepflegt wird und wo die Stadt auch und auch die Politik dort, wie soll man sagen, deutlich positiv uns gegenübersteht. Gibt es ein PDS, ich weiß, glaube ich, der ist gleich bei der PDS, der Bürgermeister, aber der ist immer auf dem Kommers. Und wenn das seine PDS-Leute wüssten, was der da teilweise gesagt hat, also er hat schon gesagt, kommt zurück, wenn euch Coburg nicht mag. Das kam auch mal so in einem am späteren Abend, wenn euch Coburg nicht mehr mag, dann Bad Blankenburg ist da. Ne?
Sehr schön.
Das will vielleicht Coburg keiner hören, aber man versucht es halt. Ne? Das ist ja auch ein Anziehungspunkt, so ein wirtschaftlicher Faktor, so ein Kooperationsverband, gerade in so einem thüringischen Dörfchen.
Der Alltag im Semester in einer Verbindung ist voll. Planung, Gestaltung, Kommunikation. Corpo Content Lab nimmt euch genau das ab. Professionell, zuverlässig, verbindungsnah. Semesterprogramme, Couleurkarten, Einladungskarten, gestaltet wie ihr seid. Stolz, individuell, traditionsbewusst. Euer Stil, eure Farben, eure Handschrift, wir machen sie sichtbar. Webseite? Konzipiert, gehostet, gewartet mit allem, was dazugehört. Imagefilm? Mit starken Bildern und klarer Botschaft. Magazine? Flyer? Banner, Hausschilder, auf Wunsch, druckfertig. So entsteht Identität, die wirkt. Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das Verbindende. Alles individuell gestaltet, damit Tradition nicht nach gestern aussieht. Design, Kommunikation, Außendarstellung. Alles aus einer Hand, für Verbindungen gemacht. Fordert jetzt euer Infopaket an und bucht euer Kennenlerngespräch über den Link in den Shownotes.
Wie ist das denn in den 20ern gewesen, nach dem Krieg mit den Turnerschaften? Wie haben die sich erholt? Wie waren die sich vor allem den Gegebenheiten der Zeit angepasst bzw. Bewältigungsstrategien, wie wir Historiker immer gerne sagen,
entwickelt haben? Die haben eins gemacht, was alle machen, sozusagen. Die haben auf der einen Seite sozusagen ihren Standort gefestigt mit Blankenburg, den Gebäuden, dem Ehrenmal auf dem Greifenstein und so weiter. Man hat sich sozusagen eingerichtet. Man hat das Thema Österreich, also man hat gesagt, man ab 21 schon, wir nehmen Österreicher auf. 22 kamen die ersten Turnerschaften aus Österreich dazu. Und dann entwickelt sich sozusagen der Verband, wächst. Es ist wieder, wie die Landsmannschaften auch, ein Verband des Mittelstandes, des Bürgertums. Das drängt auf die Hochschulen, das wächst. Sport ist ein Riesenthema. Wehrsport, überhaupt Körperertüchtigung, Ersatz des Militärdienstes durch Sport. Das ist ein Riesenthema und das treibt sozusagen die Turner, die haben mehr Rückenwind, also die segeln härter am Wind sozusagen und haben ein relativ starkes Wachstum. Also es entstehen noch ganz viele Turnerschaften in den 20er Jahren, die dann in der Regel, naja, das Dritte Reich nicht überstehen, weil sie einfach zu wenig Tradition, zu geringe Personalbasis haben. Das ist so eine typische Entwicklung. 1929 sind dann die Sportstätten fertig in Bad Blankenburg. Die Gedenkstätte auf dem Greifenstein ist fertig. Also quasi kurz vor dem Untergang hat man sich sauber positioniert unter den großen Verbänden mit einer eigenen Tagungsstätte, mit einer eigenen Gedenkstätte, mit einem eigenen Ort, an dem man sozusagen zu Hause ist. Jetzt muss man dazu sagen, die Turner waren im Trend der Zeit. Wir haben in den 20er Jahren die ersten Professuren für Leibesübungen an Hochschulen. Wir haben Hochschulsport, das Institut für Hochschulkunde, für Hochschulsport in Marburg ist auch in der Zeit gegründet. Es war so eine Gründung des Universitätsjubiläums 27, also 400. Jubiläum. Das sind so typische Entwicklungen. Sport als Ersatz für den Wehrdienst. Wer Sport macht, ist wehrhaft. Und damit sind Turner, also alles, was mit Turnen an Hochschulen zu tun hat, im Trend der Zeit. Gut, wenn ich sage, wir haben als Landsmannschaft damals oder Sängerschaft noch davor, haben auch Sport gemacht. Aber bei uns war das Sportmachen eine Wanderung nach Biedenkopf, um dort einen Frühschoppen zu machen. Wir haben auch Sport gemacht. Das war einmal im Jahr, haben wir als Landsmannschaft dann ein Handballturnier gemacht. Da hat man sich aber, um es mal sozusagen, darauf geeinigt, dass man 2x10 Minuten spielt. Weil man danach Zeit gebraucht hat für das gemütliche Beisammensein.
Also, das ist ja auch wichtig. Darf auch nicht zu kurz kommen.
Die Turner haben 60 Minuten durchgespielt. Also da gab es keine Diskussion. Das ist halt ein anderer Ansatz. Die haben einen anderen Schwerpunkt. Das ist auch okay so. Dann gibt es für alle, auch für die Turner, den Bruch im Jahr 33, wie bei allen anderen, Führerprinzip eingeführt, vereinfachte Verbandsstrukturen entwickelt, weil man mit dem Führerprinzip manche Dinge einfach nicht mehr braucht. Dann muss man sagen, wie es vielleicht schon angeklungen ist, die Turner waren den Tick konservativer. Sie waren aber in der Politik und in den Führungsebenen des Nationalsozialismus meiner Meinung nach überraschend wenig vertreten. Dafür, dass sie konservativer waren. Und da sieht man vielleicht auch diesen feinen Grad zwischen konservativ, sportlich, Turnen, konservativ und rechts. Also da ist eine feine Trennung da. Die ist heutzutage schwer zu erkennen, oder für viele schwer zu erkennen, aber da ist so ein ganz feiner Grad da. Das heißt, die Turner haben sich dann eher dem nationalkonservativen Lager kurzfristig angeschlossen, man ist aus dem allgemeinen deutschen Waffenring ausgetreten, weil nicht konservativ genug, was wiederum Auseinandersetzungen im Verband verursacht hat. Gut, das hat man in allen Verbänden, dieses Problem. Bei den Turnern ist es tatsächlich so, dass man da größere Auseinandersetzungen hatte. Also das ist deutlicher als bei den anderen Verbänden. Gut, 35 werden die Bünde zugemacht. Das kennt man auch von anderen Verbänden, also die aktiven Bünde. Die Vereinigung Alter Turnerschafter als Organisation bleibt erstmal bestehen, auch vor dem Hintergrund, dass wir in Bad Blankenburg die Gebäude haben. Die werden dann zwar vermietet, 38 ist dann wie bei allen anderen Schluss. Und was man sagen muss, die Entwicklung, die wir dann sehen, die ist fast deckungsgleich mit den Landsmannschaften, also nach 38. Also da wird gefochten, irgendwann spätestens Anfang der 40er Jahre wieder. Teilweise wurde gar nicht aufgehört zu fechten. Da wurde das Bundesleben wurde weitergeführt, aber auch schon wieder mit den, also da hat man sich dann eher orientiert, das sieht man in beiden Verbänden, da hat man sich schon gefunden und gesagt, naja gut, lass uns den Plattenspieler aufstellen, klingt jetzt komisch, draußen auf der Wiese Wagner hören und dabei fechten. Damit man das den Klang der Klingen nicht so gehört hat. Irgendwann hat's was egal, da hat man dann den Plattenspieler weggelassen, aber am Anfang gab es noch so Fälle, wo dann eine Geräuschkulisse simuliert wurde, damit man den Schlägerklang nicht so gehört hat.
Ja, das ist laut. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich das erste Mal ADH gegangen bin, hatte ich übrigens parallel einen Turner auf dem Parkboden, also der Stützpunkt beim alten Bund war. Und das hat sich wie Schlagzeug angehört, wenn dann das Phantom malträtiert worden ist mit der Stärke.
Ja, aber wenn, was weiß ich, irgendwas aus dem Ring der Nibelungen auf dem Plattenspieler lag, da hat man, glaube ich, da nichts mehr gehört. Also das war der Punkt, wo man sagt, okay, da merkt man in den 20er Jahren diese formale Annäherung zwischen den beiden Verbänden, wo auch jetzt keiner den anderen gedrängt hat, wo keiner den anderen übervorteilt hat. Man war auf Augenhöhe. Und also jetzt gerade in den kleineren Universitätsstädten, da merkt man schon auch die Zusammenarbeit in der NS-Zeit im Sinne des kooperationsstudentischen Lebens und der Erhaltung des kooperationsstudentischen Lebens. Ist spannend. Also ich finde es interessant. Ich finde es, es gab natürlich auch Fälle, gerade dort, wo es wenig Bünde gab, wo Burschenschaften und Chors und Landsmannschaften und Turnerschaften zusammen was gemacht haben. Aber dort, wo die Masse da war, wo es genug von den einzelnen Dachverbänden gab, da war oft die Zusammenarbeit Landsmannschaften und Turnerschaften schon auch an den Hochschulorten. Und das hat sich natürlich dann, durchgezogen, quasi bis nach 45, wo wir dann diesen Weg haben, den wir ja schon geschildert haben im ersten Teil mit den Landsmannschaften, wo beide Verbände sich zusammengetan haben. Auch da wieder das auf Augenhöhe.
Hamburger Konvent entstand, ja. Ne, als Nachfolger des VC.
Ja, Verband der Landsmannschaften und Turnerschaften an deutschen Hochschulen. Deswegen haben wir auch so einen langen Namen. Muss ja alles drin sein. Wir haben den längsten Namen eines Kooperationsverbandes. Also Coburger Konvent, Verband der Landsmannschaften und Turnerschaften an deutschen Hochschulen. Sicher ist sicher. Also man hat mit Coburg zum einen den Landsmannschaften die Tradition gelassen und die Turner hatten auch jetzt kein, massives Problem mit Coburg, weil dort ist ja auch ein Teil der Turnbewegung. Also wenn man überlegt, quasi wenn wir uns auf dem Schlossplatz treffen zum Gedenken an die Toten des Verbandes und zur Ehrung der zur Kranzniederlegung am Ehrenmal der Stadt Coburg in den Arkaden, da ist keine 100 Meter weiter der herzogliche Marstall, wo wir ein Schild sehen, wo dran steht, hier trafen sich 1860 die Turner zum ersten Mal. Also das ist quasi auf kleinstem Raum in Coburg, so dass der Turner jetzt nicht, in völlig fremdes Terrain geworfen wurde nach 1945 oder mit der Gründung des CC, sondern auch etwas mit Coburg verbindet, wenn es jetzt nicht viel ist, aber immerhin. Und seitdem sind wir eins.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Das hat ja dann ungefähr 10, 15 Jahre geklappt, bis ja dann der Marburger Konvent entstanden ist. Da haben sich ja einige Turnerschaften ja abgespalten und diesen neuen Verband gegründet. Was war ein Grund zum Beispiel dafür, dass das passiert ist?
Ja, letztlich war der wesentliche Grund die Pflichtmensur. Also Couleur haben alle weitergetragen. Also das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, hey, wir lehnen ab, ein Band zu tragen, sondern das war eigentlich, blieb Normalität, die Fechtdebatte war es. Und das haben wir ja in allen Verbänden, die Frage, ist Fechten noch zeitgemäß? Wir haben ja sozusagen im Laufe der Zeit des 20. Jahrhunderts haben wir ja eine spannende Entwicklung. Fechten wurde ja auf der einen Seite Anfang des 20. Jahrhunderts eine Sache des die Satisfaktion war für alle völlig normal. Und dann kam etwas dazu, die Bestimmungsmensur. Also da haben viele Verbände mit Probleme gehabt am Anfang. Ich kann es jetzt nur aus meinem Bund sagen, wir haben lange diskutiert, also damals als Sängerschaft. Wir haben die Bestimmungsmensur, da waren wir irgendwie immer dagegen. Man hat Verabredungs- oder Besprechungsmensuren gefochten. Also wer fechten wollte, Schläger fechten wollte, konnte fechten, musste es davor sagen, dass er es will. Wer es nicht wollte, hat es nicht gemacht. Hat ja auch keinen Grund gegeben. Wenn irgendwas Gravierendes war, war Säbel sowieso das Thema, die Waffe der Wahl. Also der Schläger ist ja keine ehrenreinigende Waffe, das ist der Säbel. Und warum sollte man Bestimmungsmensur fechten? Das wurde aber in 20er Jahren immer beliebter, also sozusagen als Standard. Und dann hat sich der eine oder andere angepasst und hat dann die Bestimmungsmensur eingeführt. Es war dann auch eine Zeit, wo die Verbände gemerkt haben, dass Mitglieder rausgehen und reingehen, eben auch wegen der Bestimmungsmensur. Naja, und da blieben also sozusagen die zwei Welten, die ehrenreinigenden Säbel und das Mensurfechten mit Schlägern und Glocken parallel. Und dann nach 45 ist ja das Thema, hat sich bei das Thema Säbel hinfällig und mit dem Versprechen der schlagenden Verbände an den Bundespräsidenten, dass man also nur noch Bestimmungsmensur fechten. Dass also nur, da kam dann so ein Begriff wie Sportmensur, das ist ein Begriff, den mag ich nicht, in die Diskussion. Also, dass wir sozusagen nicht fechten, um Ehrenangelegenheiten zu bereinigen, sondern fechten, um sozusagen der Herausforderung zu stellen. Dann ist natürlich eine Diskussion, aber das ist schon Teil des Fechtens oder das Fechten ist dann begrenzt worden. Und da stellt sich halt auch die Frage, braucht man es überhaupt noch? Und das passt natürlich in eine Zeit der Reform der Hochschulen, der Reform, wo wirklich alles auch in Frage gestellt wurde. Dieser Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, da gehörte halt auch die Mensur dazu. Ja, es gibt Bünde, die haben sich damit arrangiert und fechten. Keine Mensuren mehr sind in ihrer Existenz erfolgreich. Und es gibt Bünde, die haben den Weg wieder zurückgefunden. Und ja, da hat jeder ist halt jeder seinen Weg gegangen. Das gab natürlich. ausreden lassen.
Das sind ja auch so Sachen, die ich jetzt heute zum Beispiel meine zu sehen bei der jetzigen aktiven Generation, die sind extrem mensurbeflissen. Also ich finde, bei denen ist das noch ein, zwei Gänge mehr, finde ich, als das noch vor 10, 15 Jahren bei mir der Fall war, was ich so beobachtet habe. Also es ist ja auch immer so eine Modewelle. Es geht mal auf Zeiten, wo viel gefochten wird, dann geht es wieder runter, es wird in Frage gestellt und so weiter. Und dann gibt es wieder die Gegenbewegung und so. Ist das ja immer eine Wellengeschichte, glaube ich, ne?
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ich sehe auch, also das Mehrfechten über die Pflicht hinaus, sehe ich auch bei mir so im Umfeld als normaler an als früher. Ich sag mal so, wenn zu meinen aktiven Zeiten in den 90er Jahren, wenn einer 10 Partien hatte, boah, das ist extrem viel gewesen. Und ich heute, das bin aktiver, mal 4, 2 Partien muss er, wenn er 5, 6 hat, ja, das ist halt okay, das ist normal. Also das ist, auf der einen Seite ist es selbstverständlicher irgendwie geworden. Also ich habe da nichts dagegen, ich finde das auch gut, wenn das jemand macht. Wenn jemand seine zwei Pflichtpartien fegt bei uns im Verband, ist er für mich genauso ein guter Verbandbruder wie jemand, der 100. Da haben wir jetzt nicht so viele, aber da haben wir einen und das ist einer, muss ich sagen, einer meiner liebsten Verbandsbrüder, nicht wegen Fechten, sondern weil er menschlich einfach richtig klasse ist. Also das hat, und wenn er nur 2 Partien hätte, wäre er als Typ genauso gut wie mit 100 Partien. Das ist, das interessiert bei uns im Verband keinen. Das ist auch der Vorteil, wenn man eine Pflicht, wenn man die Pflichtmensur hat, ich weiß, jeder hat sich hingestellt. Dem einen ist es schwer gefallen, dem anderen ist es leicht gefallen. Ganz einfach.
Das ist doch schön. Dann lass uns doch jetzt zum Schluss kommen. Ich hätte noch eine letzte Frage. Was würde Friedrich Ludwig Jahn sagen, wenn er eine moderne Turnerschaft heute sehen würde?
Der würde das überhaupt nicht verstehen. Das ist sowieso so eine Sache. Ich glaube auch, dass die Vertreter der Urburschenschaft oder die Chorstudenten der ersten Stunde das, was wir machen, überhaupt nicht mehr verstehen würden. Das hat einfach damit zu tun, dass für die damals manche Dinge selbstverständlich waren, die für uns heute überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Und umgekehrt, die Universität und die Stellung des Studenten sich total verändert hat. Da muss ich mal überlegen, es gibt heute Hochschulen, die sind größer als die Studentenzahl in ganz Deutschland, im Deutschen Reich in den 20er Jahren. Eine Hochschule hat mehr Studenten als das Deutsche Reich in den 20er Jahren. Das versteht keiner mehr.
Ja, es sind extreme Wachstumsraten, die da waren. Also die Uni Düsseldorf, als ich angefangen hatte, hatte, glaube ich, 12.000 Studenten und heute ist sie bei 36.000. Also
man muss sich immer überlegen, Marburg ist das beste Beispiel. Marburg kommt ja erst, ist ja irgendwann mal die südlichste preußische Hochschule und kriegt dann erstmal in den 1880er Jahren die, was man heute alte Universität nennt, also die alten Universitätsgebäude. Bis dahin war die Universität mit 200-300 Studenten auf Klöster in der Stadt verteilt. Aufgelassene Klöster, die nach 1527, nach der Gründung vom Landgrafen, sozusagen zu Universitätsorten gemacht wurden. Deswegen, Marburg ist eine Universität, Göttingen hat eine Universität. Ne? Und da kommt erst sozusagen mit Preußen, sozusagen als südlichste Hochschule Preußens, ist Marburg dann erst an einem Punkt, wo man überhaupt mal Studenten hat. Also 1000 ist 1888, das ist das Jahr, in dem auch der Roman Der krasse Fuchs spielt. Da geht's ja
auch. Den lese ich gerade.
Da geht's auch um die, ich hoffe, du liest die gute Ausgabe mit dem Nachwort von einem gewissen Holger Zinn, der das Ganze nochmal in den historischen Kontext gebracht hat.
Redest du von der neuen Ausgabe, die es jetzt seit 25 zu kaufen gibt? Weil ich habe nämlich die über Amazon gekauft, die ich kriegen konnte.
Nee, ich hab so 2000 rum, haben wir mal eine Neuauflage gemacht, in Leinen gebunden, wie die erste Auflage, aber ergänzt um eine historische Einordnung. Was ist jetzt Fiktion, was ist Realität? Und ja, das ist so eine kleine Sache. Kann ich den Text gerne mal schicken. Das ist
gerne
zur Einordnung.
Das Buch wollten wir nämlich in der nächsten Literatursendung auch besprechen, weil es gibt ja leider nicht so viel Korpo-Literatur.
Da würde ich, wäre ich aber vorsichtig. Dann guck mal auf meine Internetseite Studentenromane. Da habe ich, ich sammle ja Studentenromane, ich habe da Hunderte.
Okay.
Und allein ja, von Marburg gibt's habe ich 6 oder 7.
Nicht schlecht.
Und die Holger. Sind burschenschaftliches, chorstudentisches, VDST, Wandervogel, alles abgedeckt in den verschiedenen Zeiten. Ja, Jan würde ehrlich gesagt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da gerade
passiert. Mal mehr Sport.
Aber das ist 200 Jahre her. Und deswegen ist es auch völlig okay. Wir haben uns weiterentwickelt. Ich glaube, die Turnerschaften fühlen sich dort, wo sie gerade sind, wenn sie im CC sind, wohl. Mancher bereut vielleicht den Schritt damals, mancher ist ja auch schon wieder zurück, oder was heißt schon wieder, ist ja 50 Jahre her, zurückgegangen in den CC. Ja, warum nicht? Also ich merke jetzt für mich ganz persönlich, ich bin halt stärker landsmannschaftlich sozialisiert, aber wenn ich in Coburg dort stehe und mich mit Verbandsbrüdern unterhalte, mir ist es so egal, ob das ein Turnerschafter oder ein Landsmannschafter ist. Und auch die Zusammenarbeit im Verband, da ist keine ideologische oder mentale Grenze da, dass man sagt, hier, das sind Turner, mit dem machen wir nichts. Mhm. Das ist ein Verband und der ist, ja, der hat ja jetzt auch schon so ein paar Jahre hinter sich, ne? Also darüber
definitiv
muss man sich auch
im Klaren sein. Ja,
wir haben 51 gegründet. Das sind jetzt auch nächstes Jahr 75 Jahre.
Mhm.
Das ist auch eine Menge Holz in unserer Zeit.
Sehr schön. Olga, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über die immer Geschichte der Turnerschaften zu sprechen. Haben sich auch heute für mich einige Wissenslücken geschlossen. Ich konnte da ein paar Puzzlestücke wieder zusammensetzen. Vielen lieben Dank.
Das war auch mein Gedanke bei beiden Sitzungen, die wir hatten, oder bei beiden Podcasts, die wir hatten, dass man das Ganze nicht so nach Protokollen von Verbandssitzungen abhakt, sondern dass man es in einen, ich will nicht sagen übergeordneten Kontext, aber in einen größeren Kontext einordnet, um zu erkennen, dass es A, normale Bewegungen, normale Entwicklungen waren mit halt einer gewissen Spezialisierung und B, dass es immer wieder Veränderungen gab, die bis heute anhalten und hoffentlich auch weitergehen, um genau das, was wir tun, am Leben zu erhalten. Denn ohne Kooperation, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir die Hochschulen irgendwie auch nicht so richtig vorstellen.
Nee, das wird langweilig.
Ja.
Und farblos und seelenlos.
Das gehört irgendwo dann doch dazu.
Ja. Gut. Olga, vielen Dank, dass du heute da warst. War wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Gerne. Ja.
Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss und danke fürs Gespräch.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut.
Musik.